Mythos Geldanlage.
Oder ist Finanzanlage doch kein Hexenwerk?
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mythos Geldanlage. Die kurze Winterpause ist vorbei und heute mit unserer ersten Folge danach habe ich, wie könnte es anders sein, einen richtigen Kracher eingeladen. Der ein oder andere wird von ihm vielleicht was gehört haben, aber ich stelle ihn euch mal kurz vor. Ich spreche heute mit Reinhard Springer. Er hat in den 70er Jahren die Werbeagentur Springer und Jacobi mitgegründet und gilt auch heute noch als ein absoluter Fachmann und Experte, wenn es um Markenführung, um Werbung etc. geht, ist sein Rat nach wie vor gefragt. Er hat sich relativ früh aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, aber vielleicht kann er uns dann selber was dazu erzählen. Nur, dass ihr mal eine Vorstellung habt, für wen die alles Werbung gemacht haben. Das ist von Coca-Cola über Telekom, die TUI, Mercedes. Er war dann unterwegs auch noch als Aufsichtsrat bei Frostler und dergleichen. Also wie gesagt, das Spannende an dem Thema für mich oder an dem Gespräch, das ich heute mit Reini führen werde, ist, er kommt aus der Wirtschaft und hat dann irgendwann die Idee für einen Fonds gehabt. Also freut euch auf ein spannendes Gespräch mit Reini Springer. Jetzt erstmal herzlich willkommen nach London oder besser nach Windsor. Hallo Reini.
Ja, Thorsten, ich grüße dich ebenfalls. Auf diesem Wege, dank der modernen Technik, kann man ja wirklich von allen Orten der Welt zueinander kommen. Und jetzt mit dir zusammenzukommen, kann eine echte Freude werden. Wir wollen mal sehen. Also zur Ergänzung zu deiner kleinen Einleitung sollte ich einfach noch mal angeberisch sagen, dass wir es eben tatsächlich geschafft hatten, als Werbeagentur haben wir gestartet so am Platz 5600 in der Gegend und wir haben es dann tatsächlich geschafft, die Nummer 1 im deutschen Markt, das wollen wir deutlich sagen, im deutschen Markt zu werden und in der Tat eben mit großen Kampagnen für Kunden wie Mercedes und die Lufthansa und du hast es richtig erwähnt, Bacardi, wir hatten über 100 Etats. Also das war ein großer Spaß. Und der Spaß hat überwogen. Also das war zu der Zeit auch, war die Werbung in. Und ich kann auch noch mal das Geheimnis verraten, was uns eigentlich vorwärts gebracht hat. Wir sind in Deutschland eigentlich ein Printland. Das heißt, die Leute haben immer die gedruckten Anzeigen vor allen Dingen im Auge gehabt. Und wir sind eigentlich mit dem Privatfernsehen dann groß. Das war unsere kleine Miniwelle, nicht? Was bei Microsoft die große Superwelle war, der Computerisierung. Das war bei uns diese Miniwelle in Deutschland, dass das Privatfernsehen startete 1983. Und dann haben wir akquiriert und bei den Kunden überall Bescheid gesagt, Leute, es gibt jetzt nicht nur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen diese zugeteilten Sendeplätze, sondern man kann jetzt im Privatfernsehen so viel Werbung machen, wie man Geld hat. So, und das ist aber noch, das wird ja alles nach tausender Kontaktpreis sehr genau ausgerechnet und das ist jetzt extrem günstig. Also nutzt das. Jetzt könnt ihr Werbezeit kriegen für ganz kleines Geld. Und das da waren die Kunden total von überzeugt. Und wir hatten eben diese großartige Situation, dass mein Partner Konstantin Jacobi ein Meister in kleinen Geschichten war, also Geschichten zu erzählen und Fernsehspots drehen zu können, weil die meisten Werber in Deutschland konnten eben nur Printanzeigen, gedruckte Anzeigen, die konnten keine Fernsehspots richtig gut. Das wurde dann immer von geholt. Ja, bitte.
Wenn ich da mal was fragen darf, weil ja, es ist ja auffällig, ich bin ja so ein alter eigentlich Fan von solchen Werbespots, ne? Und wir hatten ja in der DDR, ich komme ja aus der DDR, bis 1973 die berühmten 1000 Teletipps und diese Werbung so in den 60er, 70er Jahren war ja eine völlig andere als dann später. Es wurde ja später dann in der Werbung richtig eine Geschichte erzählt. Also wenn ich so an die, das wird glaube ich nicht von euch gewesen sein, aber diese DEA-Werbekampagne oder Mercedes-Benz hat eine Werbekampagne gemacht an einem Flughafen, wo jemand dann in sein Auto gestiegen ist und da Lärm war weg und dann willkommen zu Hause. Und solche, es wurden ja richtig Stories ja, und gemacht. Da, ne?
Damit, Thorsten, kriegst du jetzt 100 Punkte, weil du hast unseren allerersten Werbefilm für Mercedes eben gerade zitiert, wo der Typ da in Tunesien ankommt, dann diesen riesen Lärm da um sich herum hat, einsteigt, die Türen gehen zu, es wird leise und der Sprecher sagt, willkommen zu Haus. Aber ich kann dir noch ganz kurz und deinen Hörern zur Unterhaltung noch den anderen Spot nennen, den die meisten tatsächlich noch kennen. Das ist, der ist genannt, die sogenannte Ohrfeige, wo so ein Mädel, eine junge Dame zu Hause sitzt und auf ihren Partner wartet. Und du weißt ja, wie das ist, wenn man auf jemanden wartet. Man ist dann etwas ungehalten. Wo bleibt der? Wo ist der? Auf der anderen Seite beginnt so langsam Sorge aufzukommen. Ist dem irgendwas passiert? Und der kommt dann in die Tür mit so einem Ach du Scheiße Gesicht, also mit so einem Sorgengesicht und sagt dann, tut mir leid, ich hatte eine Panne. In der Sekunde haut sie ihm eine Ohrfeige und Schnitt, es kommt ein Textchart. Ein Mercedes hat alle 1 Million Kilometer eine Panne. Denken Sie sich was Besseres aus. Dieser Spot war super berühmt.
Ja.
Und jüngere Leute, also das können wir hier mal einflechten. Ich weiß nicht, ob dein Podcast besonders für die ältere Generation ist. Alle über 50, die kennen die Firma Springer und Jacobi noch recht gut, wenn sie was mit Wirtschaft zu tun hatten. Ja. Und unter 45, sage ich jetzt mal ein bisschen korrigiert, die haben keine Ahnung mehr.
Ja. Aber die Spots, wie gesagt, das ist ja spektakulär. Und die Bacardi-Spots zum Beispiel, habt ihr die auch gemacht? Die waren ja immer an irgendwelchen Traumstränden gedreht.
Absolut, dann hast du eine Ahnung. Hast du eine Ahnung, an welchem Strand?
Reini, und da kann ich dir jetzt mal eine Geschichte erzählen. Ich war ja weltweit unterwegs. Und wenn irgendwo auf der Welt ein Strand war, wo eine Palme ins Wasser ragte, wurde von irgendeinem Fremdenführer behauptet, das ist hier der Punkt, wo der Bacardi-Werbespot gedreht wurde. Das erste Mal wurde mir das in Thailand erzählt, es wurde mir in den USA erzählt, es wurde mir auf Bali erzählt. Also ihr müsst wahrscheinlich sehr weit unterwegs gewesen sein.
Nein, aber das ist ganz, ganz charmant, weil diese Geschichte habe ich noch nie gehört. Also du erzählst mir damit auch was richtig Neues. Und ich kann dir im Gegenzug verraten, es wurde auf den Seychellen gedreht. Und ich kann dir auch verraten, also das ist wirklich ein Rückblick in alte, schöne, muntere, lebendige, fröhliche Zeiten. Nicht mit dieser ganzen Political Correctness, die man heute an der Backe hat. Also es wurde auf den Seychellen gedreht. Und weil die damals schon sehr auf Natur und alles geachtet haben, durftest du nichts reinbohren oder irgendwo in die Steine hauen. Das musste alles verkeilt werden. Da wurden also Luftfracht Tonnen, frag mich jetzt nicht, 5, 6, 7 Tonnen wurden per Luftfracht auf die Seychellen geschickt. Der Spot kostete, es wurden allerdings 3 Stück oder 4 Stück gedreht, kosteten 3,5 Millionen Mark. Das musst du dir mal geben. Und man fuhr eben auf die Seychellen, weil dort waren die Sandstrände im Gegensatz zur Karibik, wo die Sandstrände eher als ein bisschen schmutzig angesehen wurden und auch waren, waren die picobello auf den Seychellen. Nicht? Also ein großer Spaß. Ich selber, um das gleich deutlich zu verraten, bin nie hingefahren, weil ich lebe vom Delegieren. Ich tue selber eigentlich wenig. Und ich habe dann zu Hause gesessen und habe dann immer auf der Landkarte geguckt, wo wird wieder gedreht. Gerade für Mercedes in Südafrika. Nicht? Damals fuhr man dann ja mit den Erlkönigen da wirklich hin. Und dann wurde Bacardi gerade auf den Seychellen gedreht. Und immer war irgendwo auf der Welt blinkte was auf, wo der Artdirektor und der Berater und auch oft der Kunde, wo die dann in einem großen Team aufgeschlagen sind, um eben die Werbefilme zu drehen.
Unheimlich spannendes Thema, weil wie gesagt, es gibt ja so Werbespots, mit denen man groß geworden ist, an die man sich gerne erinnert. Ich erinnere mich gerne an die Aral-Werbung mit einem Walking unterlegt, als der da mit seinem leeren 5-Liter Kanister zur Aral-Tankstelle gepilgert ist. Ja. Oder Super Ingo, der bei Dea in seinen Sportwagen versehentlich Diesel getankt hatte.
So, und jetzt denken deine Zuhörer, jetzt ist er aber, der Thorsten ist jetzt abgeglitten in einen Werbepodcast, aber wir können die Kurve kriegen.
Wir kriegen sie auf jeden Fall, weil mir geht es ja in erster Linie auch darum, die Leute, mit denen ich spreche, vorzustellen und vor allen Dingen, und jetzt schließt sich ja der spannende Bogen und den kriegen wir jetzt. Du bist ja eigentlich ein Mann der Wirtschaft, der nicht nur selber ein Unternehmen geleitet hat, sondern der ja auch über seine Geschäftspartner, für die er Werbung gemacht hat, viel mit der Wirtschaft zu tun gehabt. Also du bist ja jemand, der überhaupt nicht so aus der Theorie der Finanzwelt kommt, sondern eher aus der Praxis, eher aus einem Unternehmen, das ja von der Finanzwelt unter anderem gekauft wurde. Und das Spannende an der Geschichte, und deshalb habe ich dich eingeladen, dein Fonds ist ja noch relativ jung und ich habe eigentlich noch nie in unserem Podcast einen Fonds namentlich erwähnt. Bei dir mache ich da eine Ausnahme, weil das Konzept dahinter finde ich so unheimlich spannend. Und wenn das dann auch noch jemand transportiert, der fundierten Hintergrund hat, dann ist es für mich noch spannender. Dein Fonds heißt Proud at Work, also stolz auf seine Arbeit. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, was will denn der Meister mir damit sagen? Du hast das auch marketingtechnisch mit deinen Armbändchen gut begleitet. Aber als wir uns dann kurz unterhalten haben, und vielleicht kannst du selber mal was dazu sagen. Es geht also für dich in dem Fonds, und du bist ja nicht der Manager, vielleicht kannst du auch mal was dazu sagen, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Das wäre vielleicht der richtige Einstieg.
Ja, das ist auch nochmal wirklich die also auch in der Tat nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil, wie du richtig ausgeführt hast, haben wir natürlich mit unseren 150 Etats eben in alle Unternehmen reingeguckt, also von Mercedes über die Quelle. Es gab natürlich damals Konkurrenzausschluss, also hattest du Mercedes, dann konntest du nicht gleichzeitig für BMW arbeiten, logischerweise. Aber wir haben eben wirklich in alle relevanten Unternehmen in Deutschland reingeschaut und da hat man in der Tat einen größeren Einblick als jeder Analyst, weil du nämlich ganz genau, also nehmen wir zum Beispiel auch die TUI, nicht? Die TUI haben wir sogar als Agentur zusammen mit Roland Berger zu einer großen Marke aufgebaut, denn früher bestand die TUI nur als eine Holding-Organisation für die darunterlaufenden Marken wie Dr. Tegis, Scharno, Hummel und so weiter. Und das wurde so zusammengefasst. So, und wir haben also einen großartigen Einblick in die Unternehmen gehabt, wo ich dann auch immer, wenn ich nach Hause gefahren bin, mich jedes Mal gefragt habe, was machen die besser als wir und was machen die nicht so gut wie wir? Und das habe ich sofort genutzt, um unsere Firma wiederum noch weiter zu verbessern. Und wir haben eben einen guten Punkt gemacht und waren tatsächlich die bestverdienste Agentur. Ist ja heute, darf man ja sowas gar nicht mehr sagen, aber es war eben Fakt, weil unsere Mitarbeiterkultur so 1A war. Und ich kann als einen Mehrwert für deine Zuhörer, wenn sie denn auch vielleicht auch irgendwie unternehmerisch tätig sind oder irgendwo in die Unternehmen reingucken, wir hatten zwei ganz einfache Regelungen, nach denen wir gearbeitet haben oder beziehungsweise gemessen haben, wie die Firma läuft. Die Arbeitsregel war ganz einfach, die drei großen E. Einfach, einfallsreich, exakt. Und diese drei Dinge zu erfüllen, ist super schwierig, weil die Leute denken, das ist einfach, aber in Wirklichkeit ist kompliziert. So, oder das, was am leichtesten geht, ist exakt. Wenn ich sage, ich treffe mich mit dir für den Podcast um 13 Uhr, dann ist 13 Uhr eine klare Angelegenheit und eine Rechnung mit 100 Euro und Mehrwertsteuer drauf lässt sich auch leicht ausrechnen. Also exakt geht noch ziemlich einfach. Aber diese drei Dinge mit Leben zu füllen, einfach, einfallsreich, gute Einfälle zu haben und exakt zu sein, auch im Denken, das war die Leitplanke für unsere Firma und deren Ergebnis wurde dann gemessen an den sogenannten 4K, nämlich zuerst, weil wir ja eine Werbeagentur waren, Kreation, das ist das Produkt. Also bei einem Autohersteller wären das die verschiedenen Automodelle. Also das Produkt ist das erste K, bei uns Kreation. Das zweite ist dann die Kundenzufriedenheit, denn wenn du ja dir den Arsch aufreißt beim Arbeiten für deine Kunden, aber der Kunde merkt das nicht, dann bringt das ja auch alles nichts und macht keinen Sinn. Also deshalb ist Kundenzufriedenheit genauso wichtig. Und das Dritte ist K wie Kultur. Wenn die Kultur in einer Firma, das können wir generell sagen, und speziell eben bei uns damals, wenn die Kultur nicht stimmt, dann funktioniert die Firma auch nicht gut. Kultur ist einer der wichtigsten, die Mitarbeiterkultur, die richtige Behandlung der Mitarbeiter, das richtige Miteinander der Mitarbeiter, das ist ganz essential für den Erfolg. Und wenn diese drei Punkte Also die Kreation, sprich das Produkt, wenn die Kultur, also die, der Umgang mit den Mitarbeitern und wenn damit auch dann die Kundenzufriedenheit, wenn diese drei Ks stimmen, dann ist K wie Kasse eine mitlaufende Größe. Das fällt hinten raus. Du wirst automatisch reich. Und die meisten Leute machen nämlich den Fehler, sie fangen immer mit dem vierten K an, nämlich Kasse. Sie gucken auf die Kasse und sind gierig auf die Kasse. Völliger Quatsch, die Kasse ist immer eine mitlaufende Größe. So, und getragen von der Kultur.
Da rennst du bei mir offene Türen ein. Also ich definiere das ein kleines bisschen anders. Ich sage immer, Umsatz ist das Abfallprodukt einer guten Arbeit. Und gute Arbeit, im Endeffekt gehört genau das dazu, dass man eben in seiner Firma, und ich habe eine recht kleine Firma, aber dass das miteinander funktioniert. Dieses Dienst nach Vorschrift ist einer der größten Hemmschuhe und Dienst nach Vorschrift habe ich dann, wenn das nicht stimmt. Aber genau das ist der Punkt, worum wir heute sprechen wollen, was dich ja auch so interessant für die Geldanlage macht, Reini. Wie bist du dann aber irgendwann dazu gekommen, zu sagen, jetzt machen wir hier irgendwas mit Geld. Du bist ja Fondsinitiator, du bist ja kein Fondsmanager in dem Sinne. Also du bist ja weder fürs Research noch für dann den schlussendlich den Einkauf, sondern mehr oder weniger stehst du ja für die Idee dahinter.
Ja, das ist auch genau richtig. Und der Auslöser war Oberaffen einfach, weil wir haben unsere Firma verkauft, können wir jetzt mal so verkürzt sagen. Und dann kam natürlich Geld in die Kasse und wie es ja so ist, das willst du ja jetzt nicht unbedingt verschenken, sondern du möchtest es vernünftig anlegen. Und dann haben wir uns gefragt, ja, wo legen wir denn das Geld jetzt an? Und wir haben uns aber inhaltlich auch gefragt, was haben wir denn eigentlich für eine Voraussetzung, damit unser Geld wie angelegt wird, bitteschön? Und dann haben wir gesagt, das muss was mit Kultur zu tun haben, mit wir hatten dann auch ein Brainstorming gemacht mit Kreativen und die haben dann gesagt, lass doch auf dieses Thema Mitarbeiterkultur gehen, weil das ja bei uns, bei Springer und Jacobi, eben auch der Ausgangspunkt war oder der Kernpunkt war, warum wir so gut gelaufen sind. So, und wo ist jetzt bitte eine Geldanlage möglich, die Mitarbeiterkultur ganz oben anstehen hat? Ja, und da haben wir, kannst du jetzt uns vorwerfen, dass wir vielleicht ein schlechtes Research gemacht haben, aber wir haben keinen Fonds gefunden. Und zwar klar, wir wollen einen Fonds, weil das hatte ich schon gelernt, dass ein Fonds das praktischste Vehikel ist, wenn du dich nicht kümmern willst, weil es kümmern sich dann ja andere. Und sonst müsstest du ja selber, wie viele junge Leute machen das ja heute, wenn sie ihre ETF-Anlage oder bei Scalable irgendwie was machen oder so. So, das wollten wir nicht. Wir wollten ja jetzt faul sein und das Leben genießen und wollten jetzt nicht irgendwie Anlagespezialist für uns selbst werden. Deshalb ist ein Fonds das ideale Vehikel und da bin ich auch sogar ein Freund der ganzen Regulatorik, auch wenn die vielleicht in manchen Details rechts und links etwas übertrieben ist, aber generell war es erfreulich mitzukriegen, dass ein Fonds wirklich eine sichere Sache ist und sehr gut durchreguliert ist und eben als ein Vehikel sozusagen für sich selbst laufen kann. Und wir haben eben, weil wir keinen Fonds gefunden haben, der uns entsprach oder an den wir so jetzt geglaubt hätten, haben wir gesagt, gut, dann machen wir doch selber einen auf. Und es ergab sich eben, dass durch meine Perle, die Isabel, die arbeitete bei einem großen Wirtschaftsunternehmen und da Wirtschaftsprüfer bei einem großen Wirtschaftsprüfer. Und da gab es so verschiedene Kontakte. Und ich sprach dann mit Dr. Frank Bernd Werner, der hatte diesen Finanzenverlag bei einem Mittagessen und sagte, sag mal, was braucht man denn eigentlich, um einen Fonds auflegen zu können? Und dann sagte er, du, das sind drei wichtige Dinge. Du brauchst eine Kapitalverwaltungsgesellschaft. Aha, du brauchst einen Fondsmanager. So, und du brauchst eine Depotbank. So, und ich habe dann im Laufe der Zeit tatsächlich gelernt, das Wichtigste ist in der Tat die KVG. Und zwar deshalb wichtig, weil die Macht in der Hand hat. Mhm. Das Zweite, aber genauso wichtig, ist der Fondsmanager, Wobei, der kann von der KVG gefeuert werden, habe ich gelernt. So, also ausgewechselt werden. Die KVG ist schon schwieriger, kann man auch auswechseln, aber ist schwieriger. So, und dann der Fondsmanager und die Depotbank, das ist jetzt ein bisschen unfreundlich, wenn jetzt Depotbank-Leute zuhören, die ist die relativ unwichtigste, also im Vordergründigen, im Vordergründigen.
Es ist so. Ja nur der Schrank, wo es drin liegt, ne?
Ja, aber der Schrank, genau. Also, nein, nein. Und so habe ich dann, und dann sprach ich mit dem Herrn Weigel, den hatte ich dann gefragt, sag mal, Weigel, kann man denn Werbung, hat man da viele Einschränkungen, darf man dies oder jenes sagen? Und er sagte, na ja, also es gibt dann bestimmte Vorschriften, wichtig ist immer der Disclaimer, der Haftungsausschluss, wenn du den drin hast, habe ich auch bei deinem Podcast gesehen, der kommt hinten am Ende, da steht dann drin, glaube nichts. So, aber auf jeden Fall, also wunderbar habe ich gelernt, du darfst aber doch sonst recht viel. Ich habe ja auch gesehen, ÖkoWorld machte Fernsehspots vor der Tagesschau. Also alles gar nicht so eingeengt. Und der empfahl mir dann, sagte, Moment mal, Springer, du sitzt doch da in Hamburg, dann geh du doch mal bei Hansa Invest vorbei, da gibt es den Dr. Stotz, das ist ein ganz netter, munterer Typ und schnack doch mal mit dem, wie wir in Hamburg sagen. So, und das habe ich dann gemacht, gesagt, getan, habe ihn angerufen, der sagt, ja, kommen Sie vorbei. Und der hat mir dann Nachhilfeunterricht gegeben, hat sich ganz viel Zeit genommen, um mir alles, was wir jetzt hier nicht wiederholen wollen, weil deine Fachleute kennen das ja sowieso, aber der hat mir dann alles erklärt, wie ein Fonds funktioniert. Vor allen Dingen das Allerwichtigste für mich, weil ich bin schon ein bisschen Schisshase, was so Geld angeht, dachte, nee, das ist Sondervermögen. Wenn wir hier umkippen als KVG, dein Geld bleibt dein Geld. Und da war ich natürlich ganz super beruhigt. Und er hat dann alles wunderbarstens erklärt. So, und so haben wir dann eben nochmal diese Finanzleute zu einem weiteren Brainstorming eingeladen, haben alle beieinander gesessen mit den Kreativen. Und das ist jetzt sozusagen die Langversion, die ich dann meistens abkürze und nur noch davon rede, dass ich der Initiator bin. Das stimmt natürlich eigentlich gar nicht. Das ist eine ganz große Kreativmannschaft. Und wir haben dann alle gesagt, lasst uns auf die Mitarbeiterzufriedenheit setzen oder die Mitarbeiterkultur setzen. Und da wollten wir das zuspitzen, weil es gibt ein, es ist jetzt, ja, also wir haben ja einen Verdrängungswettbewerb. Ich habe ja gelernt, es gibt in Deutschland 15.000, 16.000 Fonds, in der Welt 150.000 irgendwie so. Und insofern ist es in der Tat ein Verdrängungswettbewerb. Und in Frankreich hat diese kleine Fondsboutique Sycomore, die haben einen Fonds herausgebracht, der heißt Happy at Work. Und der läuft auch wunderbar, also in der Performance deutlich schlechter als der Proud at Work, aber er hat schon eingesammelt 700 Millionen in der Spitze. Ich glaube, er ist jetzt ein bisschen abgeschmolzen. So, und Happy, da haben wir nur gesagt, Mitarbeiter happy zu machen, das ist ja eine leichte Nummer. Du gibst denen einfach das Geld, was sie haben wollen und viel frei. So, dann bin ich als Mitarbeiter immer happy. So, und dann haben wir gesagt, nee, das ist aber nicht unsere Währung. Unsere Währung, auch bei Springer und Jacobi, war immer die gewesen, richtig tolle Sachen, die auch wirklich ihren Mann stehen können, sozusagen. Also die wirklich toll sind. Und das dokumentiert sich dann am besten, kann ich stolz auf die Geschichte sein. So, kann ich.
Reini, wenn ich mal ganz kurz dazwischen grätschen darf. Man merkt das ja jetzt auch bei dir, die Begeisterung. Die Begeisterung für das Produkt, die Begeisterung für die Idee. Und wir sind ja, und da haben wir uns ja auch kurz drüber unterhalten, ESG, ne, Environment Social Governance, ist ja das Thema in aller Munde. Und wenn man aber unterm Strich mit den Leuten redet, die meisten legen Wert auf das E. Also die Umwelt ist ja heutzutage das Riesenthema. Aber bei euch ist das S eigentlich das Hauptthema, ohne die anderen zu vernachlässigen. Und das sind ja Dinge, die du aus deiner Erfahrung dann auf das Thema Geldanlage übertragen hast.
Ja, oder noch verschärfter, wenn wir jetzt mal, wenn du deine Podcast-Zuhörer vielleicht mit den Kapiteln direkt dahin lenken willst, dann, wo es um den Fonds geht, dann können wir nämlich an der Stelle mal wirklich ganz brutal auf meine Selektionsturbine, so nenne ich das als Werber, kommen, die nämlich wunderbar sagt, wie der Fonds eigentlich funktioniert. Und der bringt das, was du eben aufgeworfen hast, in einen Gesamtzusammenhang. Also der erste große Filter ist nämlich das Great Place to Work-Universum. Und Kollegen aus deiner Branche haben ja auch völlig zu Recht gefragt gehabt, naja, wissen Sie, Springer, also dass stolze Mitarbeiter, die stolz sind auf das, was sie tun, dass die automatisch Erfolg in ihrem Unternehmen dann für mehr Erfolg sorgen. Ich meine, das ist ja wohl eine Binsenweisheit. Der entscheidende Punkt ist doch aber, woher wissen Sie denn, wo die Mitarbeiter sitzen, die stolz sein können auf das, was sie tun? Und woher wissen Sie denn, wie das wirkt, dieser Stolz auf die Unternehmensperformance? Und so weiter. Also die hatten da zig Nachfragen. Und dann ist die Antwort ganz einfach, weil wir haben gelernt, dass es eben ein Beratungsunternehmen gibt, das heißt Great Place to Work. Das hat sich 1990 in San Francisco gegründet, also Headquarter ist in San Francisco. Und die haben bis heute schon 18.000 Unternehmen geredet. So, und aus deren Universum, weil wir haben mit denen eine Vereinbarung, aus deren Universum kommen 7.000 bis 8.000 Titel angesegelt. Und jetzt werden die ausgefiltert nach, ist die Firma börsennotiert und ist sie, stimmt die Marktkapitalisierung? Weil der Fondsmanager geht nach einer bestimmten Größe, so Marktkapitalisierung.
Unheimlich.
Dann bleiben übrig, warte mal, nur der eine Punkt, dann sind wir mit dem ersten Kapitel schon durch, dann bleiben ungefähr 400 Titel übrig zum Einstieg.
Unheimlich spannend, weil das, was du gerade sagst, also als ich dich, wir haben uns ja, muss man sagen, wir haben uns ja erst vor 8 Tagen kennengelernt. Also es ist ja nicht so, dass wir uns seit 100 Jahren kennen, aber es gibt ja manchmal so Situationen, man trifft aufeinander. Du bist bei uns an den Tisch gekommen, hast dort losgepoltert mit deinem Gesprächspartner. Die erste Sekunde war, denke ich, was macht denn der? Ja, der kommt hier ans Tisch. Aber du hast sofort in dem nächsten, tut mir leid, ich habe den lange nicht gesehen. Und es gibt ja so Momente und für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Also die Begegnung war für mich schon irgendwo beeindruckend. Aber als ich dann von deiner Idee gehört habe, die mir ja auch komplett schlüssig ist und ich das dann mit Kollegen besprochen habe, kamen genau die Einwände, was du jetzt gesagt hast. Und ich habe mich auch mit jemandem drüber unterhalten, der dann gesagt hat, ja, also bitte, also stolz auf seine Arbeit und natürlich sich wohlfühlen auf seiner Arbeit und alles, das sind doch wirklich alles Binsenweisheiten. Und ich habe dann mal so reflektiert, wenn ich mich auch mit Freunden, Bekannten so aus größeren Unternehmen unterhalten habe, es ist doch nicht ganz so, dass das in allen Unternehmen zu Hause ist. Definitiv nicht. Also manche werden auch heute, selbst wenn wir über Fachkräftemangel reden, noch teilweise, also ich will nicht sagen wie Sklaven, aber doch irgendwo von oben herab behandelt. Also diese Unternehmenskultur ist bei weitem nicht überall gegeben. Und deshalb, das wäre nämlich meine Frage gewesen, wie misst man das aber? Wie kommt man dazu, dass aus diesem Proud at Work, aus dieser Floskel, dass die mit Inhalt befüllt wird? Also, dass man wirklich sagt, ja, ich habe das, ich habe ja hier auch was Greifbares.
Gut, da ist, Thorsten, das Problem ist, du musst eigentlich mal ansagen, wann deine Podcast-Zeit gesprengt ist, weil wir können uns da jetzt natürlich wirklich, wenn wir jetzt den Wein entkorken, können wir so viel über diese Thematik reden.
Die Podcast-Zeit sprengst ausschließlich du, Reini.
Naja, also ihr könnt ja ein bisschen da noch schneiden. Nein, aber es ist eben, es gibt da wirklich sehr, sehr viel zu sagen. Und mir kommt das dann immer alles so, weißt du, ich habe dann wirklich als so erfahrener Mensch habe ich dann ein Problem, weil mir das ja alles so geläufig ist. Das ist alles für mich selbstverständlich. Und wenn ich das dann immer wiederholen muss, dass ich jemandem sagen muss, die Kultur ist so wichtig und dann auch höre, was du eben alles gesagt hast, ist komplett richtig. Die Untersuchungen zeigen ja ganz klar, die liegen uns alle vor, dass die Menschen doch zum Beispiel zu 70% sind die gar nicht mit ihrem Unternehmen identifiziert. Nee, und die und ich hier in UK gibt es eine Sendung, die heißt Talking Business, die ist also wirklich ganz markant. Und dort hatten sie das große Thema Quiet Quitting, dass eben nur in Kanada und USA 33% der Menschen engagiert sind. Und in Europa, das musst du dir jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, das müssen wir noch mal vertiefen, in Europa gerade mal 15% sind engagiert. Das heißt, du musst dir vorstellen, 85%, denen geht die Firma am Hut vorbei.
Also, da schläft ja ein riesiges Potenzial. Ne?
Richtig, 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 Thorsten. Das ist der Punkt, wenn du das richtig machst. Und deshalb laufen ja auch, und ich nenne, um das vorne wegzunehmen, die Titel, die ja nachher übrig bleiben in dem Proud at Work Portfolio, was dann unser Portfolio-Manager, der Lars Dollmann, so heißt der, die der dann da reinholt, die nenne ich immer die Brautbullen. Und die habe ich auch blau eingefärbt, die Brautbullen, weil das sind eben wirklich Unternehmen, wo eben tatsächlich gemessen wird durch Great Place to Work. Great Place to Work ratet diese Unternehmen. Und ich habe dieses Rating, das kann ich hier ganz klar und deutlich sagen, selber erlebt, weil ich war im Beirat der Firma Schleich. Und alle Menschen, die Kinder haben, kennen diese kleinen Schleichtiere, genau, die also so echt aussehen. Nicht? Also nicht wie nicht bei Lego. Also ich liebe Lego, aber ein Lego-Tiger ist eben kein Tiger. Während ein Schleichtiger ist wirklich ein Tiger.
Ja.
So. Und bei Schleich habe ich in der Beiratssitzung gesessen und das war gar nicht auf der Agenda gewesen. Und plötzlich wurde präsentiert, was Great Place to Work dort für eine Analyse gemacht hat und eine Beratung gemacht hat. Und da war ich so von den Socken. Das ist wirklich, ich kann da fast Werbung für diese Leute machen. Das ist toll aufgebaut, das ist klar strukturiert und wird wirklich gut durchgetestet. Die Mitarbeiter können auch nicht ganz groß schummeln. Die Fragebögen sind trickreich so gestaltet, dass du also nicht wirklich, wirklich was vom Pferd erzählen kannst. Und auch unsere KVG, Hansa Invest, hat dann nämlich lustigerweise auch gesagt, ich lasse mich auch reden. Und die haben das auch machen lassen. Und die erleben jetzt auch die Erfolge, weil der Witz ist so, wenn du da Defizite feststellst, und irgendwelche Defizite stellst du ja immer fest, dann werden die ja bewusst und dann werden die auch bewusst angegangen. Und Great Place to Work hilft dir auch, diese Probleme dann zu lösen. Also von daher wirst du immer besser. Nicht? Das heißt, du wirst laufend besser. So, das musst du dir mal vorstellen. Und jetzt kommt deine Kurve und guck mal, du siehst, wie wir genial du brauchst nur einen kleinen Punkt anzustechen und schon geht das Fass auf, wie wir zu deinem ESG kommen. Das ist nämlich der zweite Filter, der dann in meiner Selektionsturbine da die Titel abcheckt. Und jetzt passiert nämlich Folgendes, dass wenn die Unternehmen Great Place to Work geratet sind, dann ist der ESG-Punkt eigentlich, ja, ich will jetzt nicht sagen unbedeutend, das wäre jetzt Quatsch, aber der
aber ein Ergebnis. Ein Ergebnis, immer, wenn genau dort jemand gut geredet ist, dann zieht er automatisch die anderen Punkte nach sich.
Absolut, absolut. Das ist genau der Punkt. Und dadurch sinken die, sagen wir jetzt mal aus Spaß, die 400 selektierten Titel aus dem großen Great Place to Work-Universum, die sinken dann nur noch ab auf rund 370, 350. Also es ist nur noch, da hätte man ja denken können, das halbiert sich nochmal das Feld. Nein, überhaupt nicht. Die sinken nur ein bisschen ab 370, 350. Gut, es sind natürlich diese Brutalausschlüsse, die lassen wir jetzt weg, wie Öl, Gas, Waffen und das alles, nicht? Also die kommen ja, das gehen ja nicht mehr, wenn du einen ESG-Filter hast. Und wir sind ja obendrein, also auch noch ein Artikel 8-Fonds. Und du weißt, was das bedeutet. Und der Lars hatte neulich die große Schwierigkeit, was heißt Schwierigkeit, ist das für ihn nicht, er musste neulich Microsoft rausnehmen, weil die eine Firma gekauft hatten, wo irgendwie eine Lady falsch angeguckt worden ist. So, und dann muss er die da rausnehmen. Das ist ja relativ streng da mit dem Artikel 8. Und wir sind auch, haben ein FNG-Siegel. Also der zweite Filter wird schon auch sehr ernst genommen, aber unser Schlüsselthema war in dieser Sekunde eigentlich, dass wenn du Great Place to Work geratet bist, wie du nochmal richtig wiederholt hast, dann ist eigentlich der ESG-Filter fast schon inkorporiert. Nicht? Also der wirkt sich gar nicht mehr so aus.
Die Sinnhaftigkeit von ESG würde ich ja nie in Abrede stellen, aber wir haben ja über viele, viele Jahre, als das Thema aufkam, und es kam so ein Jahr, zwei vor Corona auf, da wurde das in Mannheim schon über den Fondskongress gepeitscht, und wir haben dann aber sehr, sehr viel erlebt, weil es ja in einer gewissen Form auch ein Modethema war, dass dort extrem viel Greenwashing betrieben wurde, und wir haben dann darüber parliert, zum Beispiel, das hatte ich mit Libio Apagaus von Quantex mal besprochen, dass man überlegt hat, ob Rheinmetall das ESG-Siegel bekommt, weil sie ja die Panzer für die Guten bauen. Also man sieht, dass ja da teilweise auch das zu Ausarbeitungen kommt, die dann nicht mehr normal sind. Aber wenn man das über diesen Ansatz, wie du das gerade erklärt hast, über diese soziale Komponente, und da braucht man sich ja bloß mal im richtigen Leben umgucken. Also sozialverträgliche Menschen werden auch nie irgendwo mit anderen Dingen schlecht umgehen, oder?
Genau so ist es. Nicht? Wobei wir eben, wenn wir jetzt in die Philosophie abgleiten wollten oder in die Weisheitsebene, wir könnten natürlich nochmal definieren, was verstehe ich denn eigentlich, oder wie wollen wir das sagen? Mir fällt das so schnell gar nicht ein. Wie wollen wir den Stolz, wie wollen wir das Stolzsein einbetten, in welchen Wertekanon? Weil ich kann ja, als Soldat so und so viel Gegner vernichtet haben und bin dann total stolz, dass ich die alle vernichtet habe. So, da können wir uns jetzt fragen, ist das das richtige Stolztum?
Reini, und hier sind wir ja speziell in Deutschland auf einem, und da haben wir uns ja in Mannheim mal kurz drüber unterhalten. Stolz und Deutschland ist ja ein sehr, sehr schwieriges Thema inzwischen geworden. Na, ich kann mich an Sommermärchen 2006 erinnern an die Fußball-WM, als jeder seine Fähnchen da in den Autoscheiben hatte, aber uns als Deutschen ist es ja sogar gelungen, dieses Sommermärchen selber kaputt zu machen, indem wir statt dem Beckenbauer ein Denkmal zu setzen, dass er für schlappe 6,5 Millionen die WM geschossen hat, man den dort vor Gericht stellt. Mehr Dummheit auf einem Haufen geht ja gar nicht.
Ja, und vor allen Dingen, da muss ich direkt, da triggerst du mich sofort an, wir leben eben auch in einem wirklichen Heuchelzeitalter. Nicht?
Das also, ist der Punkt. Meine,
wir wissen doch, dass die FIFA, Korruption ist Teil des Geschäfts. So, ja. Und dann musst du definieren, was bedeutet jetzt eigentlich Korruption und so weiter. So, aber jetzt zu denken, was wir Deutschen ja, wir haben uns das ja jetzt angewöhnt, dass wir irgendwie die Oberguten sein wollen. Die ganze Welt tickt aber anders. Und ich muss irgendwie ja auch berücksichtigen, wie wird woanders gelebt? Was ist woanders wichtig? Und mich dann immer von mir aus zu sagen, dass nur meine Werte die richtigen sind, das finde ich arrogant, das finde ich unangemessen, weil die Welt ist groß. Wir haben 8 Milliarden Menschen und die haben alle unterschiedliche Werte. So, und diese Heuchelei, dass man dann eben sofort anfängt, auf den Beckenbauer rumzuhacken und das nicht richtig gewichtet, weil das, was der für Deutschland geleistet hat, für die Marke Deutschland, du weißt ja, hast ja richtig vorgestellt, ich bin ein Markenfachmann und liebe eben auch das Markenwesen. Und wenn auch die Politiker kapieren würden, dass eben auch Länder, du bist ja auch eine Marke, Thorsten, wenn du bist eine Persönlichkeitsmarke. Nee, mein Opa hat auch immer zu mir gesagt, weil ich komme ja auch aus dem Osten, also ich bin geboren in Bernburg und meine Großeltern lebten da. Und dann sagte der auch immer zu mir in seinem Dialekt, nu Reini, du bist ja auch mir so eine Marke. So, nee, aber wir sind eine Persönlichkeitsmarke, dann gibt es eine Stadtmarke. Alles ist eine Marke, wenn der Organismus ein bisschen größer ist. So, und so ist auch ein Land eine Marke. Und deshalb verstehe ich auch immer diesen ganzen Migrationszauber nicht, weil in dem Moment, wo du allen Leuten klar machst, wofür die Marke steht, dann kann sich ja jeder überlegen, ob er das toll findet, da mitzumachen. Und wenn er das tut, dann muss er auch mitmachen. So, also diese Markenidentifikation ist der allerwichtigste Teil eigentlich.
Es ist mit Sicherheit bei der Begrifflichkeit Stolz, ist es schon auch ein scharfes oder ein scharfes Schwert, wo man auch aufpassen muss. Du hast es ja vorhin richtig gesagt, ne? Also stolz drauf zu sein, irgendwo im Krieg dort Leute abgeschlachtet zu haben, ist mit Sicherheit der falsche Weg. Aber so dieses, ob man es dann auch mit Stolz bezeichnen muss, das weiß ich nicht. Aber das so zu verpönen, das kann ich alles nicht nachvollziehen. Aber ich glaube, wir beide werden es nicht ändern. Und ich finde es cool, dass
du es... Und deshalb muss ich dir da rein donnern. Deshalb ist ja mein Traum, Das sage ich dir ganz klar und deutlich. Mein Traum ist ja, und ich sitze ja hier in Windsor, wo ich zu dir spreche, dass wir eine Vertriebszulassung für UK kriegen oder eben auch uns fähig machen, in UK zu vertreiben. Weil hier ist das Wort Braut ein absolut geläufiges. Hier wird jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde wird gesagt, I'm so proud about, I'm so proud of. Permanent hörst du das. Der Prime Minister Rishi Sunak, der steht auf der Bühne und sagt, I'm so proud to be the first Asian British Prime Minister. So, proud ist hier ganz gängig. Da können wir jetzt sagen, ist die Währung schon inflationiert oder ist sie noch hochwertig? Aber sie wird im hochwertigen Sinne verstanden. Und die Leute sind glücklich, sind freudig, ausdrücken zu dürfen oder ausdrücken zu können, dass sie Braut sind auf etwas. Und das ist eben tatsächlich auch ein Handicap für unseren Fonds in Deutschland, weil ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute so fließend dann in Deutsch-Englisch sind, dass sie sofort kapieren, was bedeutet Braut eigentlich. Ich glaube, denen ist nicht wirklich klar, was eigentlich Braut heißt. Wir haben einen Wettbewerbsfonds, wo ich immer hingucke. Ich mag das Ehepaar, die das ganz toll machen. Das ist der GG Wasserstofffonds. Und der hat ja in einer Sekunde 100 Millionen Volumen eingesammelt, weil eben Herr Habeck und alle Leute reden jede Sekunde von Wasserstoff. So, und damit wird eine permanente Werbung gemacht, die bei uns, wenn einmal hier die Leute in UK kapieren würden oder es dann mitkriegen, dass es hier einen Proud-at-Work-Fonds gibt, dann wird Braut bei denen, jede Sekunde gibt es dann Werbung für den Braut, weil es wird ja jede Sekunde gesagt. So, und in Deutschland perlt das ab. Weißt du, Braut perlt da ab, da kriegt kein Mensch verknüpft. Nicht? Also durch deinen Podcast gibt es dann vielleicht drei mehr, aber eigentlich ist das nicht gängig. Ist nicht gängig, so wie Wasserstoff.
Ich hoffe, wir werden dafür, dass wir uns für die Begrifflichkeit Stolz und Proud eingesetzt haben, nicht allzu sehr gebasht. Eines meiner Lieblingslieder, und du bist ja auch nicht mehr so taufrisch, war früher von Sissy R. Proud Mary, ne, gibt's in verschiedenen Versionen, war ein genialer Song.
Ja, und noch besser ist, wenn du dir anguckst, es gibt diesen Film King Richard, mit dieser, der Spielfilm, der macht diese Serena Williams, diese Williams-Schwester,
ja.
Zeigt er. Und wenn du den, da musst du mal den Abspann dir angucken, da läuft ein Braut-Song, sensationell, auch dort, Braut, 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 Braut. Also Braut ist im angelsächsischen Bereich oder überall da, wo Englisch häufig und fließend gesprochen wird, ist Braut ein ganz gängiger Begriff.
Man sollte vielleicht in Deutschland auch irgendwann wieder mal dahin zurückkehren, dass man das Verhalten über Begrifflichkeiten setzt. Also du kannst ja heute der beste Mensch sein, wenn du dich zungenschlagmäßig vertust, bist du ja sofort zumindest schon mal verdächtig. Also ich denke, man sollte immer das Tun eines Menschen und auch das Drum und Dran betrachten als seine Vokabeln. Und jetzt rede ich so richtig in die ganz großen Fettnäpfchen rein. Reinhard, ich bin mit Negerküssen und mit 10 kleinen Negerlein groß geworden und ich bin wirklich definitiv alles andere als ein Rassist und ich hatte dort auch keine rassistischen Gedanken. Dass dieser Begriff sich überlebt und dass dieser Begriff rausgewachsen ist, das finde ich gut und richtig, weil ich auch niemand damit zu nahe treten wollte. Aber dass man heute anfängt und Kinderbücher umschreibt, aber Reini, da könnten wir stundenlang.
Ja, da gleiten wir locker sonst wohin ab. Und wenn ich nochmal zurückkomme auf unsere Selektionsturbine, wo wir jetzt das Great Place to Work, den Great Place to Work Filter und dann den ESG Artikel 8 Filter, dann kommt ja als dritter Filter noch eure berühmten Fundamentaldaten, die ja auch nochmal.
Die aber wichtig sind.
Die absolut wichtig sind und wo auch unser Fondsmanager, was die Firma Aramea ist, die verwalten so über 4 Milliarden, wo der Lars Dollmann sitzt. Und da habe ich auch, ich besuche den ab und zu mal, weil, wie ich ja eingangs gesagt habe, ich lebe vom Delegieren und ich bin glücklich, dass ich nichts tun muss, wenn er das macht. Und er hat ja auch die Lizenz, der hat so eine, weiß ich nicht, ihr habt da so Abkürzungen, was die alles für Lizenzen haben, damit die das machen dürfen. Und der macht das ganz, ganz toll. Und die haben auch eine eigene Methode, wie die dann nochmal diese 370 bis 350, wir müssen ja runterrechnen, wie die dann nochmal durchselektieren, sodass dann eben diese 30 bis 45 Titel rauskommen. weil es bleiben im Fonds sind eben nur 30 bis 45 Titel, die von mir sogenannten Brautbullen. Blau eingefärbt. Und damit sind wir dann eigentlich, damit ist die Essenz des Fonds und wir sollten jetzt für die Zuhörer, die ja immer denken, jetzt reden die da so unglaublich viel, was kommt denn dabei rum? Wir sollten mal sagen, dass wir sehr glücklich waren, dass wir in 2023 26,6% abgeschlossen hatten. Also das haben mir dann die Kollegen auf dem Fondskongress, wo wir uns ja auch getroffen haben, die haben da gesagt, die Fachleute haben da gesagt, das sei kein so schlechter Wert für einen klassischen Vermögensaufbaufonds. Und noch wichtiger habe ich ja gelernt, ist bei euch in der Branche diese sogenannte Annualisierung, also das per anno. Und da liegen wir bei 11,6. Und 11,6 soll wohl ein recht guter Wert sein.
Reini, das ja definitiv der Sinn und Zweck einer Geldanlage sollte ja schon sein, dass es sich vermehrt. Ne? Also der mit grünen und edlen Gedanken ein Joint rauchende und nur edle Ziele habende, der aber alles versenzt, der nützt nur nichts. Wir brauchen natürlich auch tragfähige Konzepte. Und ich hatte
Thorsten, ich muss da eine ganz miese Bemerkung reinschieben, die überall sich aufgedrängt hat. Und das jetzt wieder ganz, ganz fies. So totale Menschkritik. Die Menschen reden grün, handeln aber schwarz.
Ja, das ist ja das, was ich vorhin auch mal kurz zwischenzeitlich gesagt habe. Als dieses ESG-Thema aufkam, wurde so viel Greenwashing noch betrieben. Das hat sich mit Sicherheit etwas gebessert, aber es ist auch ein sehr heuchlerisches Thema gewesen. Noch ganz kurz zu deinem Fonds, um da nochmal zurückzukommen. Ihr habt jetzt einen Track-Record, also vom Prinzip her einen Zeitraum von 3 Jahren, die ihr vorzeigen könnt. Und das ist ja dann 4.
Ja. Na. Naja, weil Thorsten, das Bittere ist ja eben, du musst eigentlich leider noch einen zweiten Podcast machen, weil ich glaube, du überforderst deine Hörer, die können doch heute immer nicht länger als 10 Minuten zuhören, weil wir haben ja, wir verstehen ja den Proud at Work Fonds als Marke. Ist ja klar, wenn dann Markenleute drauf sitzen. Wir verstehen ihn als Marke und wie beim Joghurt auch, haben wir 3 Flavors. Wir haben in unserem Fall 3 Anlageklassen. Wir haben die Proud at Work Purpose und die KVG hat fantastisch mitgespielt, dass wir nicht irgendwelche so kryptische Abkürzungsbegriffe haben oder Buchstaben.
Dann bring mal bitte Purpose ins Deutsche, weil auch das ist eine Aufgabe meines Podcasts.
Ja, aber da in den Unternehmen haben die Purpose schon ein bisschen mehr gelernt. Das kennen Sie so einigermaßen. Aber, ja, aber die Anlageklasse heißt Proud at Work Purpose, dann gibt es die Proud at Work Classic und ganz neu, und die Proud at Work Purpose war unsere Startanlageklasse. Da sind wir am 2. Januar 2019 mit gestartet. Und die ganz neueste Klasse, die jetzt seit einem Monat oder 2 läuft, ist die Proud at Work Pur für die Institutionellen, die ja keine, wie nennt ihr das, B-Pro haben. Genau. Bezahlen wollen. Also wir
du meinst die 3, also um's mal zu übersetzen, du meinst quasi die unterschiedlichen Tranchen, die für den Berater, für Vermögensverwaltung etc. rausgegeben werden, genau, die mit unterschiedlichen Kickbacks.
Ja, und da kann ich dir auch sagen, wie man so Lehrgeld zahlt, weil wir waren sowas von begeistert. Wie gesagt, das ist ein extra Podcast wert, weil wir ja eine Anlageklasse gestaltet haben mit Proud at Work Purpose. Die hat, lass es dir auf der Zunge zergehen für Insider, die hat 0 Gebühren. Null. Also wenn du dir all immer diese Liste da in diesen Factsheets anguckst, wo immer die Gebühren alle stehen, da steht überall immer 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Das ist wirklich irre.
Ihr gehört zu denen, die von Luft und Liebe leben.
Genau, und da hast du auch, da konntest du wieder sehen, wie toll die KVG war, weil die BaFin hat gesagt, sag mal, da weiß ich jetzt nicht, wie wir das als BaFin finden sollen, weil wir wollen ja nicht, dass ihr pleite geht. Und dann hat die KVG argumentiert, sind wir mit unseren 60 Milliarden, die wir verwalten, jetzt nicht so ganz klein und können auch mal eine Durststrecke durchstehen. Und zum anderen stehen wir zur Kapitalanlagewelt und da haben wir alle gelernt, irgendwann geht es immer nach oben und irgendwann gibt es immer Kohle. Nee? Ja. Und ich kann dir verraten, weil wir jetzt hier ganz aktuell reden, wobei ich weiß nicht, wann dein Podcast gesendet wird, aber gestern wurde ich angerufen und stell dir vor, weil der, aus bestimmten Gründen wollen wir nicht vertiefen und die Zeit verdatteln, weil wir, bei uns wird die Performance-Fee, wir haben eine Performance-Fee drauf und die wird abgerechnet am 31. Januar des Folgejahres eben, also gestern. Und da gab's dicke, fette Performance-Fee. So, und diese Performance-Fee, und jetzt kommt da der nächste wirklich tolle Punkt, weil von der werden die Kosten, Fonds, das weißt du ja selber besser, und deine Hörer wissen das, du hast natürlich Kosten auf einem Fonds drauf, und die werden davon gedeckt, aber wir geben auch eine Summe X, also von unserem Anteil geben wir nochmal, das ist unser Plan, die Hälfte in Aktion. Also wir wollen dann wirklich, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem Thema, dass die Leute mit Proud at Work nichts anfangen können. Wir wollen also wirklich dann Lärm machen, positiven Lärm machen zugunsten des Verständnisses von Proud at Work, warum Proud die Speerspitze der Mitarbeiterkultur ist. Und das wollen wir daraus finanzieren. Wobei wir jetzt für euch, also die Fachleute liegen jetzt schon wiehernd unterm Tisch und lachen sich in den Ast, weil die sagen, typisch Outsider, wenn ein Outsider da reinkommt, der hat eben nicht kapiert, dass Fonds nicht gekauft, sondern verkauft werden. Und wenn du willst, dass ein Fonds verkauft wird, dann braucht der Vertrieb natürlich Kohle. Und wenn du null Gebühren hast, was ja für den Anleger top ist, wenn die Börse unten ist, dann hat er nicht, muss er nicht irgendwohin Gebühren hinschicken, sondern dann kommt ihm das voll zugute. Allerdings, zweiter Punkt, den wir gelernt haben, wenn dann der Fakt ist, wir müssen erstmal 3% plus machen, die Hurdle Rate ist 3%, und dann haben wir natürlich eine High Water Mark logischerweise, und alles über 3% wird sich geteilt. Und dann sagen eben doch viele Menschen, obwohl wir das noch nicht repräsentativ wirklich gescheckt haben, aber viele Menschen, die wir so gesprochen haben, haben dann gesagt, nö, wenn es dann mal was zu verteilen gibt, dann wollen wir alles haben. Das liegt auch ein bisschen daran, dass sie nicht wissen oder nicht mitgekriegt haben, noch nicht erlebt haben, dass wir ja mit einem erklecklichen Anteil der Performance-Fee Aktionen machen wollen, die dann daraus finanziert werden. Weil wie du selber weißt, und unsere Tranche Classic, die hat diese ganz normale Standardgebühr 1,5% oder sowas. Von dem Geld kannst du ja keine Aktionen machen. Null. Nicht? Da kannst du gerade mal die Fondskosten decken und die Vertriebskosten decken, aber du kannst keine Aktionen damit machen. So, aber macht nichts, weil unsere Fondsmarke Proud at Work hat eben 3 Anlageklassen. Und damit ist für jeden Liebhaber oder was immer die Leute mögen, ist da was gegeben. Es muss eben nur populär werden. Nicht? Deshalb kann ich ja nur noch mal dir danken, dass du das aufgegriffen hast, mich in deinen Podcast reinzunehmen, weil jede Botschaft, die rausgeht und klar macht, warum unser Fonds Proud at Work so super geil ist, um das mal so flapsig zu sagen. Und auch ja von der Performance her scheint der Fonds ja, ich bin da wirklich ganz bescheiden, scheint der Fonds ja auch wirklich zu funktionieren. Nicht? Das ist einfach toll, wenn da mehr Leute wissen.
Ich möchte auf die Funktionalität des Fonds, da möchte ich jetzt um Gottes Willen kein Wasser in deinen Wein gießen. Ne? Das ist nicht meine Aufgabe. Im Normalfall, und das Faszinierende an der Geschichte, ist ja dieses Konzept. Und ich wollte, und deshalb habe ich dich auch eingeladen, um den Hörern mal zu zeigen, was es für Ideen gibt. Weil ja, wenn man sich mit Fondsmanagern unterhält und speziell bei Themenfonds oder so, die haben ja auch immer eine Idee dahinter, worin sie investieren, was sie. Manchmal sind es ganz einfache quantitative Dinge, aber hier haben wir ja wirklich sehr viele emotionale Dinge, die dann zwar gemessen werden, aber mit drin sind, die wir aber in unserem biblischen Alter, das wir beide irgendwo schon erreicht haben, ja wissen, dass die schon eine entscheidende Rolle spielen. Und mit dieser Idee, mit der ihr hier auf den Markt gekommen seid, habt ihr definitiv was ich so zumindest in dieser Form in Deutschland noch nicht erlebt habe. Und genau das und in Verbindung mit deiner Begeisterung für das Thema, mit der du mich in der Business Lounge da im Modehaus Engelhardt gecatcht hast. Und da dachte ich, das muss man erzählen, wie man irgendwie dazu kommt, vielleicht noch eins. Und wie ist es dann dazu gekommen, weil du so aus dem Marketingbereich kommst, dass jetzt eine um Gottes Willen, und das ist nicht negativ gemeint, eine trockene Fondsgesellschaft dann so ein altes Zirkuspferd wie dich dazu holt und sagt, jetzt greifen wir hier an, weil du bist ja nicht fürs Management zuständig, ne?
Absolut nicht, aber das läuft ja auch genau andersrum. Also wie du ja einleitend gesagt hast, ich bin ja als Initiator aufgetreten. Oder wenn ich das seriös komplett sagen soll, ich bin der Vertreter der Initiatorengruppe und stehe damit als Initiator da. Und das wollen wir auch der Seriosität halber nicht unter den Tisch fallen lassen. Der Fondsmanager, sprich die Aramea, die hat natürlich einen Backtest gemacht. Nicht, das, was immer das heißen mag, aber ein bisschen Orientierung bringt das. Und deshalb haben wir auch eine Kurve, die zeigt, wie lief das im Backtest. Das war sehr positiv. Daraufhin ist man da eingestiegen. Und jetzt in der Realität, vor allen Dingen jetzt für die Anteilsklasse Classic ab März 2020, haben wir eben gesehen, dass wir mehrere Indizes locker geschlagen haben. Also das heißt, das Modell hat sich bewährt, aber eben der Hauptpunkt ist, ich bin da eben der Antreiber, der Initiator, und die, das kann ich nochmal werbend sagen, die KVG und auch der Fondsmanager, die sind einfach mitgezogen. Das sind auch wirklich, wirklich muntere Leute. Nicht? Du hattest vorhin Sven Feil erwähnt, der arbeitet ja bei der Aramea. So, das sind muntere Leute, die haben Spaß auch mal was zu wagen, und aus dem Grunde konnten wir das, und ich habe, das kann ich dir noch verraten, ich habe doch tatsächlich, Thorsten, ich habe tatsächlich den Verkaufsprospekt durchgelesen. 95 Seiten. Also, da habe ich gedacht, also Leute.
Das muss dir doch wehgetan haben, oder?
Ja, das hat mir wehgetan. Und ich wollte das sprachlich alles ändern. Da hat man natürlich nur mit dem Kopf geschüttelt, weil du brauchst ja eigentlich nur, wie bei der Zigarettenpackung, brauchst du doch nur eigentlich vorne auf die erste Seite zu schreiben. Geld, das sie am Kapitalmarkt anlegen, können sie komplett verlieren. Und damit ist ja alles gesagt. Da muss ich doch nicht noch erklären, dass das daran liegen kann, weil der KVG-Manager irgendwie betrunken irgendwo vom Felsen gefallen ist oder irgend sowas, was sie da tausende Unterpunkte, die da stehen. Also das fand ich dann schon ein bisschen komisch. Aber wie auch immer, du siehst, es ging um eine Idee ins Rollen zu bringen, die dann aber eben, und deshalb, wir sind ja der einzige Fonds. Ich fand das toll jetzt, Thorsten, dass du gesagt hast, aus deiner großen Kenntnis heraus, dass du tatsächlich auch denkst, dass wir ein einzigartiger Fonds sind in der Aufstellung, wie es uns gibt. Und wir sind mit Sicherheit der einzige Fonds, bei dem du mit zwei kleinen Buchstaben, das hast du im Lunch, bei meinem Lunch-Speech gehört, mit dem kleinen Buchstaben B und E einen Slogan bilden kannst, nämlich
Be proud at work.
So. Und das ist übergeordnet, das ist doch geil, das ist übergeordnet, das geht nicht um Werbung für den Fonds, das geht um Werbung fürs Leben, das geht um Werbung für dich, für alle geht das. Be proud at work. Das ist einfach, was auch Deutschland wieder braucht. Die brauchen wieder Stolz aufs Land, Stolz auf die Wirtschaft, Stolz auf das, was sie tun. So, und das ist doch die Losung. Das ist doch der Schlachtruf für alle.
Ich hab genau das. Ich habe mich ja auch mit dem Sven Theil am Rande des Fondskongresses, nachdem ich deinen Vortrag da gehört hatte, unterhalten, und du müsstest normalerweise mit dieser Begeisterung und vor allen Dingen auch mit dieser Idee, weil es ist ja, und du sagst es ja, du bringst es ja auf den Punkt, es ist ja ein gesellschaftliches Problem, was wir haben. Die Motivation, die Begeisterung, das merkt man bei Einstellungsgesprächen, das merkt man bei Gesprächen mit Leuten, dass da irgendwo was in eine andere Richtung läuft, und dieses Stolzsein ist vielleicht für unsere Generation, für meine Generation, für deine Generation oder für den Sven Feil, der ein paar Jahre jünger ist, hat ja immer alles auch einen anderen Background. Ne? Also ich sag mal, die jungen Leute brauchen wahrscheinlich andere Kriterien dafür als wir. Und das müsste man dann vermutlich auch mit einbeziehen. Und wir als die Älteren müssen verstehen, dass die auch andere Kriterien haben. Und das in dieser Gesamtheit und mit dieser Idee, Reini, das hat mich fasziniert. Und deshalb habe ich dich in den Podcast eingeladen, trotz dass der Fonds so jung ist. Und ich wünsche dir und drücke euch wirklich die Daumen, dass eure Idee zu einem Erfolg wird. Nach 3 oder wie du sagst jetzt nach 4 Jahren, ist das für mich im Normalfall noch kein Maßstab. Aber die Idee dahinter hat mich definitiv fasziniert. Und deshalb bist du das Unikat. Du bist der erste Vertreter in meinem Podcast, dessen Produkt wir hier genannt haben. Ich will weiterhin auch keine Werbung für Produkte machen, aber die Idee. Und die Idee ist es eigentlich, die mich hier fasziniert hat. Und ich kann mir vorstellen, wenn das mit im Zusammenspiel, und da ist manchmal auch ein bisschen Glück erforderlich, mit dem Research von Aramea und dem Fondsmanagement von Aramea, dass das funktioniert. Und dafür drücke ich euch auf jeden Fall alle Daumen.
Da kann ich nichts weiter sagen, als, weil ich hier in Windsor sitze, thank you very much, Thorsten.
Reini, ich wünsche dir dann eine entspannte Tea Time. Vielleicht können wir das irgendwann mal wiederholen. Also das war ein Gespräch, das mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Wir haben unsere Normalzeit deutlich überzogen, aber das ist auch egal, weil ich fand, es war ein unheimlich spannendes Gespräch. Und wen es dann doch langweilen sollte, der hat ja immer die Chance, auszuschalten. Ich hoffe, das tun relativ wenige, weil ich glaube, hier heute wurde viel Content, wenn auch auf einer ganz anderen Ebene, transportiert. Nochmal ganz lieben Dank, Reini. Ich würde mich freuen, wenn wir darüber in Verbindung bleiben. Ganz liebe Grüße nach London und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Die in dieser Veröffentlichung getätigten Aussagen beruhen auf der individuellen Meinung und Erfahrung der hier handelnden Personen. Sie stellen keine Anlageberatung dar. Aussagen zukünftiger Entwicklungen an den Märkten betreffend sind die individuelle Meinung und Einschätzung der handelnden Personen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot oder eine Empfehlung für den Kauf von Wertpapieren oder anderen Geldanlagen. Diese Veröffentlichung ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Angaben und Zahlen zu Weiterentwicklungen in der Vergangenheit sind kein Maßstab für zukünftige Entwicklungen von Investments aller Art.